Willkommen zum Börsenbrain, dem Anlegerpsychologie-Podcast. Ich bin Alexandra Weck.
Und ich bin Niklas Kreuz von Invios in Hamburg. 41 Jahre Börsenerfahrung, ehemaliger Banker und heute Gründer von Invios, dem Institut für Vermögenssicherung und Asset Management. Dazu auch Fondsadvisor und Spezialist für Behavior Finance. Ich helfe Ihnen zu verstehen, warum unser Gehirn beim Investieren oft unser größter Feind ist.
Und egal, ob Sie Ihr Portfolio selbst optimieren, professionell verwalten lassen oder einfach die Psychologie dahinter verstehen wollen, hier bekommen Sie die wissenschaftlich fundierten Antworten statt oberflächlicher Aktientipps.
Denn erfolgreiche Geldanlage hat weniger mit Marktprognosen zu tun als mit der richtigen Einstellung. Genau diese Psychologie analysieren wir heute wieder für Sie.
Also lassen Sie uns gemeinsam in die faszinierende Welt der Neurofinance eintauchen.
Kurzer Realitätscheck zwischendurch. Wir reden hier über Aktien und andere Investments. Wir haben auch keine Kristallkugel. Alles, was Sie hören, sind Gedanken und Perspektiven. Keine konkreten Kaufempfehlungen. Wer investiert, übernimmt Verantwortung und manchmal auch ein kleines Risiko. Und falls Sie dachten, das hier kommt mit Fischbrötchengarantie, leider nein. Invios macht das Ganze übrigens offiziell. Wir sind vertraglich gebundene Vermittler unter der Haftung der NFS-Netfonds Financial Service GmbH in Hamburg.
Herr Kreuz, 45.000 ist eine Zahl, über die wir heute sprechen wollen. Und es geht gar nicht um 45.000 Euro oder Schweizer Franken, sondern es geht um 45.000 Haushalte in Berlin ohne Strom. Wenn die Podcast-Episode rauskommt, dann ist es zwar schon ein paar Tage her, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, darüber zu sprechen. Und nicht nur die Haushalte ohne Strom, es sind auch noch sehr, sehr kalte Zeiten, Minusgrade. Und in Venezuela hat gerade die USA einen Präsidenten entführt. Gold steigt, Öl schwankt und überall lesen wir gerade das Wort Unsicherheit. Aber sind wir mal ehrlich, war es denn je sicher?
Frau Weck, das ist genau die richtige Frage. Die Antwort ist nie. Das ist entscheidend für unser Gehirn, weil es eben halt auch darauf programmiert ist, zu glauben, dass es früher sicherer war. Das ist die Rosy Retrospection. Wir romantisieren die Vergangenheit und das kostet vielen Anlegern viele, viele Millionen US-Dollar, Euro oder welche Währung auch immer.
Und damit wieder heute willkommen beim Börsenbrain. Ich bin Alexandra Weck und bei mir ist wieder Niklas Kreuz von Invios. Und Herr Kreuz, lassen Sie uns doch mit den Ereignissen noch beginnen. Ich meine, klar, es war überall in der Presse, den meisten Menschen ist es bekannt. Und natürlich insbesondere den Berlinerinnen und Berlinern ist es leider bekannt. Herr Kreuz, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben oder nicht gesehen, gelesen haben, was ist in Berlin passiert?
Ja, also am Samstag, den 3. Januar, haben mutmaßliche linksextremistische Gruppen, Saboteure, man meint zu wissen, dass es die Vulkangruppe ist, einen Brandanschlag auf die Kabelbrücken am Kraftwerk Lichterfelde verübt. Das ist ein Hochspannungs- und ein zentrales Mittelspannungsfeld, da sind Leitungen, die wurden komplett zerstört durch Feuer. Die Folge waren etwa 45.000 bis 50.000 Haushalte, 2.000 Gewerbebetriebe. In Teilen von Steglitz, Zehlendorf war tagelang komplett lahmgelegt, ohne Strom. Im Januar bei minus 10, 15 Grad in der Nacht ist das bestimmt nicht witzig und auch ehrlich nicht zu verstehen, dass der eine oder andere Tennis spielen geht während der Zeit.
Sagen Sie was, da wird sicherlich auch die Presse das in den nächsten Wochen und Monaten noch weiter aufarbeiten, bin ich mir sehr sicher. Besonders kritisch ist ja an der Stelle eben auch, dass es eben nicht nur auch Haushalte betrifft, sondern auch vor allen Dingen auch Infrastruktur in dem Sinne, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, also gerade auch Menschen, die noch verwundbarer sind als, also ich sag mal so, wenn hier sowas passiert, das wäre zwar auch schlimm, aber ich kann mich noch vielleicht warm anziehen. Ich komme damit irgendwie klar, aber wenn man jetzt mal gerade an noch verwundbarere Menschen denkt oder eben Menschen, die auf einer Krankenstation irgendwo gepflegt werden, das ist natürlich sehr, sehr schlimm. Und deswegen hat es ja auch diesen Umfang genommen in der Berichterstattung. Aber das war ja auch jetzt zum Beispiel nicht der erste Anschlag dieser Art. Also da gab es ja schon mal was auch letztes Jahr.
Das war im September letzten Jahres, war ein ähnlicher Angriff auf, das wissen sicherlich viele, das war immer im Hintergrund mit der Tesla-Fabrik, also im Technologiepark Adlershof. Davor war es die Tesla-Fabrik in Grünheide. Und das Muster ist klar, und kritische Infrastruktur ist verwundbar, wird angegriffen. Das ist aber nicht nur ein Kennzeichen in Deutschland, das passiert Europa, wenn nicht sogar weltweit, immer wieder statt. Es wird nur teilweise nicht in der Presse richtig stark konnotiert.
Ja, und damit gehen wir gerade mal über nach Venezuela. Also ich meine, wir sind heute, wenn wir die Podcast-Episode aufnehmen, nur zur Einordnung, heute ist der 9. Januar. Und das Jahr hat irgendwie gerade mal 9 Tage und wir haben schon so viele Sachen, die passiert sind. Also was ist in Venezuela passiert?
Ja, überlegt, das ist vor 6 Tagen passiert, als ich die morgendlich die Nachrichten über den Tacker las, dachte ich erst, es seien die sogenannten Fake News.
Und es war ja auch wieder erst nach Börsenschluss, ne? Also ja, die Märkte waren.
Das passiert immer. Das passiert immer zum Wochenende. Das hatten wir auch in einer der anderen Episoden durchaus angesprochen, dass alle wesentlichen geopolitischen Themen immer quasi Freitagnacht, Samstagmorgen, Samstagmittag, Abend oder am Sonntag passieren, damit sich zumindest ein Teil des Rauches psychologisch wieder verziehen kann, damit die Leute wieder klarer denken können, um es einzuordnen. Ansonsten hätten sie da Entscheidungskaskaden, Verkaufsorders, geben neue Verkaufsorder, dann greifen die technischen Systeme, die Trendfolgesysteme, dann haben sie über die passiven Investments so eine Beschleunigung und eine Akzeleration nach unten. Das will man damit vermeiden. Aber konkret am 3. Januar haben die USA eine beispiellose Aktion gegen den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro festgenommen und außer Landes gebracht. Mittlerweile sind diese Nike-Jumpsuits vergriffen.
Darauf war Nike nicht vorbereitet.
Ihm wird unter anderem Drogenterrorismus vorgeworfen. Reaktionen weltweit waren gemischt. China und Russland haben die Aktion verurteilt. Finanzmärkte haben kaum reagiert. Gold und Silber, das ist leicht angestiegen. Gold bei 4.450 US-Dollar je Feinunze und Silber ist um fast 5% angezogen. Aber das war es auch im Großen und Ganzen. Auf der Equity-Seite ist nahezu nichts passiert.
Das hat mich tatsächlich auch überrascht, weil mein erster Impuls, und ich glaube, da können jetzt viele Anleger und Anlegerinnen das auch mitfühlen. Ich habe das gelesen und dachte nur, oh Gott, wie wohl die Märkte am Montag eröffnen. Das war so mein erster Impuls. Und das Zweite, was ich dann immer mache, und das ist eigentlich auch ein, also zumindest für mich, wie so ein kleiner Zwischenindikator, ich schaue dann immer auf die Märkte, die trotzdem offen sind am Wochenende, wie zum Beispiel Devisenmärkte oder auch Bitcoin, und schaue einfach, passiert da viel? Weil wenn dort nicht viel passiert, dann kann man so ein bisschen schlussfolgern, okay, vielleicht wird es doch nicht so schlimm am Montag, aber insgesamt bei der Gemengelage, wir machen hier ist keine Anlageberatung und es ist nur meine persönliche, bitte nicht nachmachen, aber müssen Anleger jetzt panisch werden bei all dieser politischen Gemengelage, weil heute ist erst der 9. Januar, wer weiß, was noch alles kommt?
Ja, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich verstehe, warum diese Frage kommt. Lassen Sie mich das sehr gerne erklären, wie unser Gehirn mit solchen Nachrichten umgeht, beziehungsweise welche reflexartigen Mechanismen dort entstehen und wir dabei gut beraten sind, wenn wir genau an diesem Punkt mal uns zurücknehmen, eine Nacht drüber schlafen, um das richtig einzusortieren. Das ist ganz wichtig.
Und wie verarbeitet unser Gehirn also solche Krisen? Was passiert da?
Also der erste Mechanismus, der da zum Tragen kommt, heißt Negativity Bias, das ist also quasi diese negative Wahrnehmungsverzerrung, dass unser Gehirn diese negative Information stärker gewichtet als die positive. Das passiert auch bei Aktien, dass wir zu 2,6-fach den Verlust stärker spüren als den Gewinn. Das ist evolutionär sinnvoll, weil wir vor Gefahren wie den Säbelzahntiger eben halt dann doch eher schneller flüchten sollten, das nicht ignorieren sollten, sonst werden wir gefressen. Deshalb ist das wichtig, dass wir eben halt das Negative etwas übergewichten. Wer eine Futterquelle übersah, lebte trotzdem weiter, aber in den Finanzmärkten heutzutage, führt genau diese Überreaktion, diese Wahrnehmung, das Negative überzugewichten, dieser Bias, führt eben halt zwangsläufig immer zu schlechten Entscheidungen, weil man auf solche negativen Nachrichten bis zu dreimal zu stark reagiert als auf gute Nachrichten.
Okay, und was bedeutet das jetzt konkret, wenn man zum Beispiel diese Schlagzeile dann liest mit dem Stromausfall oder mit Venezuela? Ja. Was macht unser Gehirn?
Venezuela, Stromausfall in Berlin. Das lesen wir am frühen Morgen. Wir sind auf andere Dinge eingestellt, wollen unser gut gekochtes Frühstücksei, unseren Kaffee, vielleicht ein Brötchen zu uns nehmen.
Fischbrötchen vielleicht.
Und dann fühlt sich das existenziell an. Unser Gehirn sagt, Mensch, Gefahr, handeln, verkaufen, was soll ich machen? Aber wenn man sachlich hinschaut, einfach auf die Druckerschwärze, die man auch an den Fingern hat, mal abwischt und in Ruhe darüber überlegt, welche Auswirkungen das für einen konkret hat, dieses einzelne Ereignis oder auf das Portfolio, dann kommt man nach Abwägung aller Möglichkeiten wahrscheinlich darauf, dass die Wahrscheinlichkeit keine große Auswirkung auf das Portfolio hat. Das ist anders bei richtigen Fat Tails oder schwarzen Schwänen, wie es Covid war.
Aber auch da hat sich sehr erholt über die Zeit. Also Covid war...
Aber der Rücksetzer ist schon massiv. Wenn man 35% im Depot verliert, ohne eine Absicherung, dann hat das schon auch existenzielle Ängste, die da hervorgerufen werden bei den nicht langfristig orientierten Investoren.
Vor allen Dingen, weil ja Covid auch so eine Krise war, die wir alle noch niemals erlebt haben. Also das, ich sag mal so, und das soll jetzt niemand auch falsch verstehen, aber Kriege, andere Krisen, das passiert ja relativ häufig. Also jeder von uns hat ja schon mal was irgendwo miterlebt, dass irgendwo jemanden angegriffen hat, ob das der Irakkrieg war oder all diese Themen. Also das hat ja jeder von uns schon mal in der Wahrnehmung. Also jedes unserer Gehirne hat ja schon mal gelernt, okay, das ist auch nicht gut, aber die Märkte haben sich erholt. Das haben wir alle gelernt. Bei Covid war das ja damals nicht der Fall, weil wir haben alle gewusst, okay, das haben wir noch nie erlebt. Wir wissen überhaupt nicht, was hier passiert und keiner kann absehen, wie lange das dauert. Und ich glaube, deswegen war natürlich dort die Panik auch so extrem groß, verglichen jetzt mit anderen Krisen, die natürlich nicht weniger schlimm sind, wenn man sich einfach auch die Ereignisse anschaut. Ne? Also ich möchte es da gar nicht zu sehr vergleichen, aber ich glaube,
das Einordnen, ist diese emotionale Übertreibung, weil Viren gibt es schon länger auf diesem Planeten, als wir hier existieren. Erinnere mich auch an die Hongkong-Grippe, auch Schweinepest, Vogelgrippe, das durchläuft halt den gewissen Zyklus.
Ja.
Entsprechend fängt das immer dann in der südlichen Hemisphäre an und endet dann in der nördlichen Hemisphäre. Die mediale Aufbereitung und das, was die Politik daraus gemacht hat, das war dann der große Elefant im Raum, der dann irgendwann auch zumindest gefühlt, als wir dann eingesperrt waren, nicht mehr auf die Straße gehen konnten, bestimmte Maßnahmen da etwas bewirkten in unserem Gehirn, das schon auch nach Panik roch im wahrsten Sinne des Wortes, weil Covid an sich, ich erinnere mich, das war im November schon durch Asien durchgelaufen, fing an und erst im Februar fing das ja an der Börse erst richtig zu scheppern. Das bedeutet also, dass man da durchaus 3 Monate hatte, um dieses kleine singuläre Phänomen richtig zu internalisieren. Dann ist das über unterschiedliche schöne Skiorte.
Und den Karneval, Herr Kreutz. Es war nicht
und
nur
natürlich
die,
durch
nicht
den
nur
Karneval. Durch den Karneval, den wir jetzt ja auch bald wieder haben. Mal gucken, welche Viren denn dann dadurch wieder verbreitet werden. Nein, aber
ich
zum
gehe
Punkt
auf die Berghütte, ja.
Dieser Ölpreis, der da immer wieder vermeintlich jetzt als exogener Schock, als Veränderung negativer Art umhergereicht wird, ist bei Weitem nicht so wichtig, wie es vielleicht auch in der Presse dargestellt wird, weil Venezuela ist zwar der größte oder hat die größten Reserven der Welt, fördert derzeit aber knappe 1 Million Barrel pro Tag. Das ist weniger als 1% des Weltmarktes, was da täglich verfügbar ist.
Also die Welt ist gut versorgt.
Ja, selbst wenn es komplett ausfallen würde, und dann muss man auch feststellen, dass dieses Öl, was dort quasi aus dem Boden rausgepresst wird, Das ist eher Schweröl, das heißt, es muss nochmal anders raffiniert werden. Da gibt es dann in Saudi-Arabien auch entsprechend die Fabriken, die das raffinieren. Aber im Grunde genommen ist das jetzt nicht mit Brent oder WTI zu vergleichen, von der Qualität her und auch von der Menge her.
Ja.
Ein kleiner Rücksetzer maximal. Aber man muss gucken, wie die Marktakteure, was die Marktakteure daraus machen. Also die emotionale Reaktion und die tatsächliche Auswirkung sind oft entkoppelt.
Was ist denn noch ein Mechanismus, der auch mit dem zusammenhängt? Was passiert da noch?
Der, den ich eigentlich regelmäßig bei unseren Vorträgen an den Börsentagen, an Universitäten oder auch teilweise für regierungsnahe Organisationen auch immer wieder erzähle, ist der Regency Bias. Wir überschätzen die Bedeutung dessen, was gerade passiert. Also der Stromausfall in Berlin. Wir hatten im letzten, vorletzten Jahr ja auch die LNG-Diskussion, das Gas, was in den Speicher, die Speicher waren leer. Wir sahen uns alle schon frierend da sitzen. Dieses Jahr ist es gar nicht
ich erinnere mich.
Gegangen. Ja, und jetzt frieren wir aber auch tatsächlich. LNG scheint da aber zumindest kein Thema zu sein. Also das Fühlen dieser Nachrichten, als wären unsere Infrastruktur generell unsicher, ja, weil das jetzt da in Berlin passiert ist. Aber statistisch gesehen ist das deutsche Stromnetz einer der zuverlässigsten der Welt. Wenn Sie mal in New York umherirren, dann
oder in Thailand
Sie die
oder
Welt
sonst
nicht mehr.
Wo.
Ja, aber wir gehen jetzt mal von der entwickelten Welt, der vermeintlich entwickelten Welt aus. Und wenn Sie da die Fifth Avenue verlassen und in die Peripherie nur 3, 4, 5 Blöcke weiterziehen, dann sehen Sie eben halt, dass da die Stromkabel auch überirdisch laufen, wie in Thailand, Vietnam, Kambodscha oder wo auch immer. Also die durchschnittlichen Ausfallzeiten liegen etwa bei 12 Minuten pro Jahr in Deutschland. Was da so ein einzelner Sabotageakt ändert, ist nichts fundamental.
Ja, und vielleicht noch an der Stelle auch ein Hinweis immer an die Zuhörer und Zuhörerinnen vom Podcast. Auch die Presse, nicht jeder, aber es gibt natürlich viele Vertreter der Medien, die auch, ich sag mal, davon abhängig sind, möglichst die Headlines so zu schreiben, dass es sehr, sehr viel gelesen wird. Das heißt, auch die Presse ist nicht immer das beste Vorbild, um Panik rauszunehmen. Wie gesagt, das gilt nicht für alle, weil Herr Kreutz, ich weiß ja, Sie haben auch immer wieder gute Interviews in namhaften Medien, wie zum Beispiel auch der Zeit. Und das ist, also wenn man vielleicht irgendwo mal wieder so Clickbait-Panik-Headlines sieht, könnte man auch mal auf andere Medien bewusst noch mal schauen, dass, wie die das einfach einordnen. Ne? Weil oft machen die da einen sehr guten Job. Aber wir werden natürlich verleitet, und das haben wir ja auch schon mal in der Podcast-Episode gehabt, dass natürlich bestimmte Medien dann auch sehr emotionale Bilder zeigen und die Headlines so ausformulieren, dass man denkt, die Welt geht gleich unter, obwohl das nicht immer der Fall ist. Also das vielleicht nur noch so zwischengeschoben.
Absolut. Man darf da nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt seriöse Medien, aber im Grundsatz darf man auch da, wie in allen anderen Branchen auch sagen, da muss auch Geld verdient werden. Deshalb muss man die Clickrates hochziehen. Das schafft man eben halt mit einer negativen Headline besser, als wenn man über was Positives berichtet. So sind wir Menschen nun mal veranlagt. Das ist leider so.
Ja, und zum Thema Veranlagung, was gibt's da noch als dritten Mechanismus, was so oft mit uns passiert, wenn sowas passiert? Was passiert dann mit uns?
Ja, das ist der Action Bias. Ja, so, wir kennen das ja auch bei Elfmeterschützen und den Torwarten, die nicht stehen bleiben, weil zu einem Drittel ist die Chance, ihn in der Mitte abzufangen, sondern sie springen, bevor der Ball scharf vom Elfmeterpunkt geschossen wird, in die linke oder rechte Ecke. Wir wollen etwas tun. In solchen Krisensituationen übernimmt das Gehirn, das limbische System, die Funktion.
Unser Steinzeitgehirn.
Das ist ein ganz tief innerliegendes Bedürfnis, etwas zu tun. Das war früher, als wir aus den Höhlen kamen, umso wichtiger, mal kognitiv zu überlegen, was ist jetzt
Ist das ein Eichhörnchen oder ist das ein Säbelzahntiger? Ne? Sondern einfach mal weglaufen.
Ja, oder auch beim Sammeln. Ja, also gehen wir jetzt nach links oder gehen wir nach rechts? Hauptsache, wir gehen. Wir Männer neigen ja in Teilen dazu sogar noch etwas intensiver, impulsiv zu handeln. Dann, wenn Stress ins System kommt, dann reagiert halt unser Gehirn genau danach. Also In Krisensituationen haben wir das Bedürfnis, etwas zu tun, irgendwas verkaufen, umschichten, absichern. Aber Studien zeigen halt, in den meisten Fällen wäre nichts tun die bessere Strategie gewesen. Ich sage auch immer, mit dem Gluteus Maximus kann man auch an der Börse viel Geld verdienen. Also das ist
mit unserem Sitzmuskel für alle,
genau. Die erfolgreichsten Anleger sind in Krisenzeiten oft die, die eben halt weitermachen wie bisher.
Ja.
Und da Ruhe walten lassen und erstmal den Rauch verziehen lassen und überlegen, was ist dann sinnvoll.
Ja, genau. Wenn wir jetzt wieder auf das Thema eingehen, was können denn Anleger jetzt tun? Also wir wollen ja immer aufklären und dann aber auch sagen, okay, was kann man dann für sich mitnehmen? Heißt das, wir sollten Nachrichten komplett ignorieren?
Nein, definitiv nicht. Nicht ignorieren, aber einordnen.
Okay.
Wir unterscheiden zwischen den Nachrichten, die emotional uns aufwühlen, und Nachrichten, die ihre langfristige Strategie betreffen, ihre Anlagestrategie. So ein Stromausfall in Berlin betrifft nicht ihre Anlagestrategie. Eine grundlegende Änderung in der Geldpolitik der EZB, das schon, ja. Venezuela.
Oder wenn man Immobilienbesitzer ist und dann kommt eine große Veränderung in der Steuergesetzgebung, Grundsteuer etc. Die einen müssen irgendwie, was waren das auch für Nachrichten letztes Jahr, 500% mehr zahlen. Das sind natürlich schon Nachrichten, die man persönlich, die einen betreffen. Ja,
ja.
Das stimmt.
Exakt, man muss unterscheiden.
Ja, wie trifft man diese Unterscheidung?
Ja, also erstens betrifft dieses Ereignis die Fundamentaldaten der Unternehmen, in die ich investiert bin. Im breit gestreuten Weltportfolio lautet dann die Antwort ganz klar marginal, wenn überhaupt. Mhm. Zweitens hat sich meine persönliche Situation darauf jetzt aufgrund der Nachricht in irgendeiner Weise geändert. Brauche ich das Geld früher als geplant? Und wenn nein, gibt es einen anderen Handlungsbedarf? Und dann als letzten Punkt habe ich halt einen Investmentplan. Und wenn ja, halten Sie daran fest. Ein Plan ist dafür da, dass man, den man in ruhigen Zeiten wohl überlegt getroffen hat, dass man den in turbulenten Zeiten eben halt nicht über Bord wirft.
Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant und sehr wichtig. Was ist jetzt aber auch mit Absicherung? Also sollte man nicht einfach immer Gold kaufen, wenn es in der Welt unsicher wird?
Naja, Gold ist ein Instrument. Gold ist ein Teil einer diversifizierten Anlagestrategie. Deshalb sind auch Mischfonds gerade in der aktuellen Situation sehr viel besser als die Long-Only-Produkte, die als Index-Tracker irgendeinen 100%igen Aktienkorb widerspiegeln. Gold kann als Krisenwährung, als Inflationsschutz gelten. Aber der Zeitpunkt ist entscheidend. Wenn Sie Gold kaufen, nachdem es bereits 2,5, 5, 6, 7, 10% gelaufen ist, kann es teuer sein. Dann sollte man immer dann auch entsprechend buy the dip machen. Silber, Platin, das ist hier alles keine Anlageberatung, aber ich lasse jetzt einfach mal so meinen Gedanken kreisen.
Ja.
Das ist durchaus ähnlich wie alle anderen Edelmetalle ein Safe Haven. Man spricht ja auch über das Fiat-Geld, dass es immer weniger wert wird, über die Inflation. Gut, das ist momentan wieder kein Thema, aber dass auch die Notenbanken massiv nachweislich als Goldkäufer auftreten, gerade im asiatischen Bereich, weil man dem Geld und der hohen Verschuldung global eben halt keinen so großen Glauben mehr schenken möchte. Die bewusste Abwertung des US-Dollars, da gibt es eben halt dann eben halt auch die Flucht in Gold, weil es ein schöner Hedge ist aus einer schwächeren Währung. Das ist ja politisch gewollt, dass die Leitwährung so etwas abwertet gegenüber den anderen Währungen, damit es für die inländischen, sprich US, die Nordamerikaner nehmen, leichter ist, die Produkte zu verkaufen. Es gibt die klassischen sicheren Währungen wie der Schweizer Franken, der japanische Yen, die norwegische Krone, der kanadische Dollar. Darüber kann man breiter diversifizieren. Dann gibt es natürlich das Sammelsurium der Futures und Optionen zur Absicherung eines bestimmten Engagements, eines Aktienbasket, eines Index. Mhm. Aber da muss man halt aufpassen, weil man da auch teilweise einen hohen Leverage hat. Wenn man auf der falschen Seite liegt, dann kann man mit einem anderen Hebel durchaus viel, viel Geld verlieren. Und so eine Absicherung kostet halt auch immer Geld. Das ist eine Versicherung. Da muss man über einen dicken Daumen 1-3% sogar Absicherungskosten mitrechnen. Und wenn es dann wieder in die andere Richtung läuft, dann hängen sie halt dort an dem Absicherungszeitpunkt irgendwo da unten fest. Und ihr Depot macht nicht diese Entwicklung mit. Das heißt also, man muss da gut wohl überlegt und einen langfristigen Plan ran.
Ja, da haben Sie auf jeden Fall wieder genau die richtigen Sachen gesagt. Aber wie sieht dann zum Beispiel auch so eine Struktur hinter dem Ganzen aus? Also wie kann man sich das jetzt vorstellen?
Also nochmal der Zeitpunkt für die Absicherung. Der muss konkret immer vor der Krise sein. Und das gelingt uns halt allen nicht, weil wir auch nicht
klar,
die Glaskugel
haben. Man bekommt ja auch die Feuerversicherung nicht, wenn es schon brennt.
Genau, oder genau, im Nachgang ist sie dann eben halt sehr viel teurer. Das ist letzten Endes auch dann mit den Optionspreisen am Kapitalmarkt nicht anders. Also von der Struktur, wie Sie es angesprochen haben, das hängt von der persönlichen Situation ab, wie immer. Also das Alter, die Risikobereitschaft, Tragfähigkeit, der Anlagehorizont. Ein klassisches Modell für Menschen mit um die 50 mit mittlerer Risikobereitschaft wäre zum Beispiel 60-40, also dass man 60% in Aktien breit diversifiziert investiert, 30% in Anleihen und 10% in Gold oder andere Rohstoffe. Das wäre eine Möglichkeit oder andere Währungspaare. Aber wir haben allein in dieser Woche hatte ich mit mehreren Stiftungen auch gesprochen, die ein ganz anderes Setting haben. Da hebt man dann den Aktienanteil oder senkt ihn noch weiter, hebt dann andere Dinge wie inflationsgeschützte Anleihen oder Anleihen aus den Emerging Markets Bereichen, nimmt man dann mit rein. Also vermeintlich erhöht man die Edelmetallquote. Das sind alles Möglichkeiten. Das muss man wirklich auf den Punkt mit unterschiedlichen Erwartungen, mit unterschiedlichen Aspekten besprechen. Das ist also nur eine grobe Richtlinie, dieses Balanced 60-40, das ist so der Klassiker, den man auch an der Universität oder zumindest gelehrt bekommt. Das ist eine grobe Richtlinie. Genau aufteilen sollten Sie immer individuell mit Ihrem Berater Ihres Vertrauens besprechen.
Genau, oder Ihre Kunden dann eben mit Ihnen. Ja, Sie haben es ja gerade gesagt, Sie beraten auch Stiftungen. Das heißt, wenn jetzt vielleicht der ein oder andere auch hier dabei ist und eine Stiftung managt oder was verändern will oder so, dann sind Sie da auf jeden Fall auch dafür da. Das ist immer gut zu wissen, ja. Weil ich glaube, vielen Menschen ist auch nicht klar, wann man sich beraten lassen kann und so weiter. Also wir hatten da auch, vielleicht machen wir mal eine separate Folge aus den Fragen, die über die Social-Media-Accounts kommen. Weil wir hatten die Tage auch einige Fragen auf einem unserer Reels, wo dann drunter gefragt wurde, ja, aber kann man denn auch als Normalverdiener investieren und so weiter? Also das ist ja genau der Punkt. Da gibt es eben für jedes Budget, für jeden gibt es eben Möglichkeiten. Also es wird niemand vom Investieren ausgeschlossen oder vom Kapitalmarkt. Ich glaube, das ist wichtig an der Stelle nochmal zu sagen.
Ja, unser jüngster Kunde ist 3 Monate alt.
Oha! Oh, da haben Sie dann also Kinderdepot, Sparplan.
Minderjährige-Depots, genau. Für treusorgende Großeltern, die sagen, Mensch, unseren Enkelkindern soll es gut gehen, besser gehen, als es uns erging. Und das macht absolut Sinn. Da hat man einen sehr, sehr langen Anlagehorizont. Und darüber kann man dann mit einer relativ hohen Aktienquote dann auch ordentliche, durchschnittlich hohe Renditen erzielen. Sehr viel höhere Renditen, als es auf dem Sparbuch der Fall ist oder bei Immobilien oder nur auf ein Thema wie Gold zu setzen, sondern breit zu diversifizieren und das entsprechende Produktivkapital zu investieren.
Ja. Wenn meine Eltern mit, als ich noch geboren wurde, angefangen hätten, nur das Kindergeld wegzulegen und ich hätte es nicht verprasst mit 18 und ich hätte einfach weiter gespart, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich die Millionen auf dem Depot. Noch mehr natürlich, aber ich mache ja jetzt trotzdem, ich lege ja auch weiter an, also es kommt alles gut. Lassen Sie uns über die Perspektive sprechen. Sie sind ja seit über 41 Jahren am Kapitalmarkt. Herr Kreuz, wie viele Krisen haben Sie erlebt?
Also bewusst waren es 15, 17.
Es
gibt ja auch momentan viele Krisen auf der Welt. Also die laufen halt alle unter unserem Radarschirm, aber wir haben im Schnitt etwa auch jetzt 2026 80, 90 Krisen weltweit. Kleine Konfliktherde, die einfach in der Presse nicht Widerhall finden. Aber im Grundsatz habe ich etwa so 13, 15 Bärenmärkte sicherlich selber erlebt. Die Rückgänge Also sprich vom High etwa 20% runter. Das war 87, der schwarze Montag, ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Und dann haben wir am einzigen Tag über 20% verloren. Nicht wir, sondern da sind einfach Kunden, Nicht-Kunden, Neukunden zu uns gekommen nach diesem schwarzen Montag. Das Gleiche war, als die Twin Towers durch diesen schrecklichen...
Das habe ich auch miterlebt.
9-11, ja. Dotcom-Blase 2000, Finanzkrise 2008, Euro-Krise, wo damals noch Herr Schäuble versucht hatte, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, die Corona-Pandemie. Wir hatten es ja schon in mehreren Episoden auch besprochen. Es gibt multiple Krisen, die wir jetzt in den 20er Jahren haben, also 2020, Ukraine, Inflation, geopolitische Spannung, das hört auch nicht auf. Unser Fokus ist da nur ein anderer, der ist immer auf Krisen ausgerichtet und da muss man halt aufpassen, richtig zu reagieren.
Und wie reagiert man da? Weil Sie sind ja natürlich als der Profi konfrontiert mit vielen Kunden, Kundinnen, wahrscheinlich auch Freunde, Bekannte aus dem Netzwerk, die dann das miterleben. Also wie reagiert man da am besten?
Ja, also am besten nicht emotional. Viele Fehler gesehen bei Nichtkunden, bei Menschen, die zu uns gekommen sind mit Depots, wo man dann einfach 20-30% im Minus liegt. Da muss man einfach dann nochmal den Qualitätsaspekt dann auch nochmal drauf schauen. Aber zu früh verkauft, zu spät eingestiegen, über die Zeit dann diese Punkte gelernt. Man erkennt also Muster bei Menschen, bei neuen Investoren, bei jungen Investoren. Man sieht, dass jede Krise irgendwann mal vorbeigeht und man lernt daraus, diesen Zwischenlärm immer halt der Nachrichten zu sortieren, weg von wirklich fundamental schwierigen Situationen, die dann sich auch unterscheiden, weil das dann eben halt doch etwas länger nur ein, zwei Tage, die zu Dips führen, aber von links unten nach rechts oben in ein sauberes Muster hinauslaufen.
Und was ist so eins der wichtigsten Learnings, was Sie so auch beobachtet haben über die Zeit?
Dass Zeit der beste Freund des Anlegers ist. Also nicht Timing probieren, time the market, sondern time in the market, not timing the market. Wenn Sie also 1990 ein breit gestreutes Aktiendepot investiert hätten und bis heute gehalten hätten, hätten Sie alle Krisen durchgemacht und trotzdem Ihr Geld um ein Vielfaches vermehrt, trotz Kriegen, trotz Pandemie, trotz Terroranschläge, Finanzkrisen, weil die Weltwirtschaft langfristig immer wächst.
Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut, das so einzuordnen. Aber könnte das dieses Mal nicht vielleicht auch mal anders sein? Weil es heißt ja so oft, nur weil es immer so war, heißt es nicht, dass es immer so weitergeht.
Das ist der teuerste Satz in der Geschichte der Geldanlage. Das hatten wir auch schon mehrfach in Episoden besprochen. Dieses Mal ist alles anders. Es ist nichts anderes. Die Details ändern sich, die Mechanismen bleiben gleich. Märkte korrigieren, erholen sich, wachsen weiter. Menschen werden panisch, bereuen, wiederholen ihre Fehler. Genau aus diesem Muster muss man ausbrechen.
Aber ich glaube, ich weiß jetzt, vielleicht ist es deswegen, warum sich alles immer wiederholt, weil sich ja unser Gehirn auch nicht weiterentwickelt. Ja, weil wir ja immer noch dieselben steinzeitlichen Systeme im Kopf haben. Wahrscheinlich ändert sich deswegen auch nichts. Und vielleicht könnte das dann recht so sein, dass es eben sich alles immer wieder wiederholt.
Ich widerspreche Ihnen ungern, Frau Weck. Aber in diesem Falle würde ich sagen, das Gehirn entwickelt sich schon weiter. Wir haben uns ja weit von diesem
Neandertaler-Dasein
weiterentwickelt. Aber im Grunde genommen muss man einfach aufpassen, dass diese Entwicklung biologisch, neurobiologisch eben halt über viele, viele Hunderte von Generationen
weitergeht.
Und deshalb entwickeln wir uns. Das alles andere wäre ja dann auch wirklich hoffnungslos. Für unsere Zuhörer ist, denke ich mal, wichtig, einen Plan zu machen bei der Geldanlage. Halten Sie sich daran, prüfen Sie Ihr Portfolio einmal im Jahr, nicht jeden Tag. Lesen Sie vielleicht weniger Finanznachrichten oder wenn, dann die richtigen. Wenn Sie unsicher sind, dann sprechen Sie halt mit jemandem, der eben halt Sie an die Hand nimmt und über diese Krise hinweg trägt oder Sie da durchführt. Nicht Entscheidungen zu treffen, die grundsätzlich schlecht sind, weil Sie aus einer Perspektive der Panik heraus Fehlentscheidungen treffen.
Oder um auch es mal so zu formulieren an der Stelle, vielleicht für alle jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer, ein Influencer, der 20 Jahre alt ist, der kann diese Erfahrung gar nicht selber gemacht haben. Ich sage jetzt nicht, dass auch da gibt es gute und weniger gute, aber es lohnt sich gerade auch beim Thema Finanzen und insbesondere in Krisensituationen, sich auch mal Rat zu holen von jemandem, der vielleicht oldschool daherkommt, aber wo sicher ist, dass die Person die Krisen miterlebt hat und weiß, was passiert, was vielleicht man vermeiden kann oder auch nicht, weil Sie haben es gerade ja auch oder wir hatten es schon gesagt, durch manche Erfahrungen muss man selber mal durchgegangen sein, um anderen Sicherheit zu geben. Und Sie haben gerade gesagt, wie viel Sie schon gesehen haben. Von daher an der Stelle auch immer mein guter Rat, nicht jedem Influencer auch sofort in der Krise vertrauen.
Ja, es ist im Prinzip wirklich das erfahrene Wissen ist sehr viel wertvoller als das erlesene Wissen. Und wenn man aufgrund eines noch jungen Lebensabschnittes nicht diese Erfahrung selber am eigenen Leib erlebt hat, dann kann man es per se nicht, weil das Gehirn immer in diesem Panikmodus auf das Rudimentäre wieder zurückgeht. Im Grundsatz wir dann einfach genau das Falsche machen, weil unser kognitives, verstandesmäßiger Teil im Gehirn eben halt die Kontrolle verliert, weil das Emotionale, das Reptiliengehirn, das limbische System auch ausmacht und auch über 50% des Volumens des Gehirns auch ausmacht, das übernimmt. Und unter Druck, wissen wir selber, in Panik treffen wir meistens nicht die richtigen Entscheidungen. Das ist dann nur intuitiv und an der Börse hat Emotionalität nichts zu suchen. Dort wird man Renditen erzielen, wenn man seinen Verstand einschaltet und eben halt die Emotionalität der anderen Marktakteure auch für sich nutzen kann. Also so ein Bias ist ja auch immer was Positives, weil wenn man weiß, wie sich die Herde bewegt, dann kann man entsprechend sich anders positionieren und dann rennt man nicht die anderen Lemminge über die Klippe, sondern man kann genau entgegengesetzt andere Strategien anwenden, um daraus auch Profit, nachhaltig höhere Renditen zu erzielen.
Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort für die heutige Episode. Also, nicht jede Krise ist genauso schlimm oder nicht schlimm wie die anderen. Also man immer in den Kontext setzen, die Medien auch sich anschauen, die das gut einordnen und im Zweifel auf jemanden zugehen, der die Erfahrung hat. Also gerne auch bei Invios auf die Webseite gehen oder auch auf die Social Media Accounts. Dort gibt es auch immer wieder kurze Ausschnitte aus dem Podcast regelmäßig und wer einfach unsicher ist, lieber mal nachfragen, Termin buchen und dann das Thema auf jeden Fall angehen. Herr Kreuz, vielen Dank. Das war wieder für viele heute sehr interessant und damit bis zur nächsten Folge vom Börsenbrain.
Ich danke Ihnen und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Krisen bedeuten auch immer Chancen.